Barbara Morgenstern, schön mit dir zu sprechen über dein, ich glaube, es ist das 9. mittlerweile, ne? Album.
Also bei Staatsakt haben wir es mit 10. Studioalbum angekündigt. Ich weiß es aber auch nicht mehr genau.
Okay, also, 10. klingt noch besser.
Klingt noch besser, ne?
Zweistellig, wow. Unschuld und Verwüstung heißt das Ding. Du bist abermals auf dem Cover zu sehen und ich habe da mal durchgeguckt in der Diskografie. Das ist jetzt schon zum 4. Mal, wo du überhaupt auf dem Cover erscheinst, wenn ich richtig gezählt habe. Und zum 3. Mal auch wirklich so ein Porträt von dir. Und jetzt auch 2-mal hintereinander. Ist das einfach so was Pragmatisches, dass man nicht viel nachdenken muss, was packe ich aufs Cover? Oder ist es auch eine Message?
Also tatsächlich war das bei den alten Alben und eigentlich auch beim neuen Album so, dass meine Musik ist ja immer schon sehr persönlich. Es geht um irgendwie meinen Space und meine Weltsicht, meine Sicht auf die Dinge. Und deswegen hatte ich früher auch mit Gudrun von Monika Enterprise und jetzt auch mit Staatsakt immer das Gefühl, ich muss da vorne drauf. Also das muss einfach, ich bin die Person und ich bin auch vorne sichtbar. Und jetzt bei dem Album war es einfach so, dass ich das Foto an die Designer geschickt habe und die gesagt haben, das ist top, das nehmen wir. Also es war so, er sagte, er hatte noch andere Entwürfe gemacht und versucht rumzuspielen und er meinte einfach, das ist auf dem Punkt, das ist für ihn total stimmig und so haben wir alle gesagt, so machen wir es. Also es ist eher so ein Rantasten. Es ist nicht unbedingt totales Programm. Ich habe mich auch immer wieder dagegen gewehrt und dachte, nee, ich will nicht, aber irgendwie, oder lass mal was anderes machen. Aber es macht schon Sinn. Und ich finde jetzt auch bei dem Album mein Blick irgendwie gut und wie ich so rausgucke aus der Platte, ich bin damit echt zufrieden. So.
Wäre eigentlich auch mal spannend, wenn man das so durchziehen würde, macht ja eigentlich niemand, dass man dann auch sehen könnte, so die, naja, auch so die Entwicklung des Menschen, ne? Also nicht nur die künstlerische, sondern auch, wie das Gesicht sich verändert, es kommen ein paar Falten dazu und ja, so, also so würdevoll mit der Kunst mitwachsen.
Das habe ich gemerkt.
Wunderpunkt, ja, eh immer.
Ach naja, aber was verrückt war, ich hatte mal Fjorn bei mir im Studio, die ist ja von 2000 und hatte eine Künstlerin, die vorne gearbeitet hat. Und die war irgendwie neu reingekommen, hat so das Album in die Hand genommen und hat gesagt, wer ist die Frau da vorne drauf? Und ich so, ja, ich. Und dann habe ich das so neben mein Gesicht gehalten und dachte, okay, ich sehe jetzt auch tatsächlich komplett anders aus. So. Aber das war schon ein kleiner Schock, wo ich dachte, aha, okay.
Ja. Ja, das Album beginnt mit dem Song namens Michael Stipe. Wir beide wissen natürlich, wer das ist. Ganz viele unter 30 wahrscheinlich nicht mehr ganz so. Also der Frontmann von der Band R.E.M.
R.E.M., genau.
Was ist deine persönliche Verbindung zu Michael Stipe? Oder wie hast du den in Erinnerung? Also so Hagener Dorfdisco oder was war
das
da? Nee,
also ich war ehrlich gesagt überhaupt nicht so ein riesen R.E.M.-Fan. Der Bezug ist dadurch entstanden, dass ich dachte, okay, ich will einen Song darüber schreiben, über diese gefühlte Stimmung des gefühlten Weltuntergangs, also beziehungsweise des Zerfalls dessen, was wir haben. Also ich hatte in der letzten Zeit wirklich das erste Mal das Gefühl, Demokratie könnte in Gefahr sein. Krieg ist nicht mehr abwegig weit weg. Also so diese Sicherheit der 90er und 80er, wo man dachte, ja, es bleibt jetzt immer so. Das ist alles fest eingemeißelt. Das sind unsere Werte. Und dass das wankt, das wollte ich gerne in einem Stück thematisieren und habe dann gedacht, okay, wie mache ich das auf eine elegante, nicht zu weinerliche, nicht zu anklagende Art und Weise und habe mich dann an das Stück It's the End of the World as We Know It erinnert und habe das eben zitiert. Und daher kommt diese Verbindung. Und mich dann auch daran erinnert, dass, ich meine, das war ja in den 80ern, als das Lied erschienen ist und das war halt die Zeit des Kalten Krieges und da war halt immer diese atomare Bedrohung präsent, ne? Was mir dann wiederum auch einfiel, dass es da ja bereits schon diese Komplettbedrohung gab, aber eben nicht in der Struktur der Organisation von Staaten oder in der Verschiebung von politischen Sachen, sondern so eben dieses Atomkriegsszenario eher präsent war.
Mhm. In dem Originalsong singen sie doch, it's the end of the world as we know it and I feel fine, oder?
Genau.
Und du singst ja, I do not feel fine. Richtig, also das genau. ist dann auch so der, genau. eben genau. der Unterschied. Genau. Und ja. wenn man böse gesprochen, auch ein bisschen der Zeigefinger. So.
Ja, oder einfach die Zustandsbeschreibung. Hm. Also es soll nicht mit dem Zeigefinger sein, es ist eher so, dass ich es tatsächlich wirklich beunruhigend finde. Also ich fühle mich halt wirklich nicht fein damit, so.
Ja, ich höre das ja öfter, so gerade in Gesprächen oder gerade mit Musikerinnen, die darüber singen. Ich frage mich dann immer, ja, ist es jetzt wirklich so ein Zeitgeist oder reproduziert sich so eine Angst gegenseitig, ne? Oder ist es, also wie objektiv realistisch sind diese Ängste? Oder gab es die nicht eigentlich dann doch immer? Also hat nicht immer eine bestimmte Generation auch so ein bisschen den Weltuntergang gesehen anhand von konkreten politischen Ereignissen? Ich glaube, wenn man in die letzten 60 Jahre zurückguckt, gab es ja immer irgendwas, wo man dachte, naja, das könnte echt nach hinten losgehen. Ich meine, was man jetzt hier in Deutschland halt hat, ist ganz klar dieser Rechtsruck und die Rechtspopulisten.
Eben, ja. Und nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und das ist ja so beunruhigend, beziehungsweise, okay, China ist eh außen vor, Russland ist auch außen vor, aber Europa, Amerika, Südamerika, das ist ja umspannend, also weltumspannend. Ja, also das ist eine interessante Frage, ne? Ich glaube, also mit Sicherheit hat es auch sowas mit Alter zu tun. Ich habe mich dann auch erinnert, dass mein Vater oft so Weltuntergangsfantasien hatte, also die für ihn war unheimlich wichtig, dass die Energieressourcen irgendwann zu Ende gehen und das war so ein panischer Zustand für ihn. Also das wird jetzt knapp und wir können nicht mehr und er war so ein Atomkraftverfechter, wir hatten große Streits zu Hause, ne? Aber du hast vollkommen recht, ich denke auch, das war immer präsent. Ist für mich so aus dem Leben und aus dem Alltag, wo ich herkomme, tatsächlich aber auch ein Einschnitt, ne? Vielleicht auch so in dieser ganzen Musikblase, in der man so in der ich lebe, ne? Die Freiheit der Kunst, dass man kriegt Geld vom Staat, wird oder beziehungsweise die Institutionen, wo ich teilweise arbeite, werden finanziert und das ist natürlich auch ein persönliches Empfinden, zu denken, okay, wenn die AfD jetzt stärker wird in der Bundesregierung, dann gibt es dafür und dafür und dafür wahrscheinlich kein Geld mehr. Also solche Sachen, ne? Die gefühlt näher rücken. Und ich glaube, diese Panik, was du sagtest, ob man sich da reinsteigert, klar, also beruhigend ist es nicht, aber das wiederum bewirkt ja, dass man sich damit beschäftigt und auch was dagegen unternimmt und sich dagegen positioniert.
Und das machst du ja jetzt in dem Album für deine Verhältnisse ziemlich stark, ne?
Ja, genau. Ja. Für meine Verhältnisse stark.
Also ja. so ein, zwei Songs, wo man, also ja, die man dann so gesamtgesellschaftlich lesen kann, gibt es da drauf schon. Brainfuck, würdest du das auch da einordnen?
Der Kategorie? Nee, gar nicht. Brainfuck ist rein über Schlaflosigkeit. Was aber auch ein interessanter Aspekt ist, wenn ich darüber mit Leuten gesprochen habe und auch jetzt in Interviews darüber geredet habe, was das für ein massives Problem ist, das die Leute beschäftigt. Also Schlaflosigkeit, klar, im übertragenen Sinne ist ja auch ein Ausdruck für die Schnelligkeit oder den Druck, unter dem wir stehen und dass man halt einfach nachts nicht zur Ruhe kommt und wie viele das eigentlich beschäftigt und belastet und wie vielen Leuten das Kraft kostet. So.
Ja, eben. Also man kann ja aufgrund der politischen Lage durchaus schlaflose Nächte haben. Also dann passt es schon. Oder man könnte schon auch politisch nochmal sehen. Musikalisch fand ich das ganz interessant oder habe da verschiedene Dinge rausgehört. Man kann ja immer sehr viel raushören. Zum Beispiel ganz am Anfang, das war wie so ein Telefon, das klingelt und niemand geht ran. Ganz am Anfang im Intro.
Bei Brainfuck?
Ja.
Ah, das ist eine Zither.
Also ich meinte nicht
extrem ja, ich weiß, was du meinst. Dieses,
also jetzt nicht dieses ganz hoch, das, was so ganz hoch, wie eine ganz hochgestimmte Gitarre klingt, das kommt ja dann danach. Das ist ja, das trägt ja so durch den ganzen Song, aber so das davor. Also das, da das dachte ich, okay, ist
auch eine Zither.
Okay, da klingelt das Telefon hoch. Alarm. Genau, und ist das auch eine Zither dann, dieses
Ist auch eine Zither, so eine extrem gestretchte und gepitchte.
Okay. Ja, das zieht sich so durch und das macht den Song ja eigentlich so ganz, erstmal so ganz friedlich und lieblich, ne? Finde ich. Also so hohe Töne, melodisch, ist ja erstmal was Schönes, Beruhigendes.
Ja.
Und dann kommt halt so die Bedrohung rein. Und also ist das bei dir dann, ist das diese Dichotomie, so Tag, Nacht?
Klar, auf jeden Fall, genau. Also dieses Unheil, was aufkommt, dieses Brodeln. Und dann liegt man wach in der Geisterstunde und schläft nicht ein, weil man irgendwelche Ängste hat und der Kopf nicht zur Ruhe kommt. Klar, dieser Bass, der anfängt, das ist diese Bedrohung. Und dann dieses Rausknallen, so im Refrain ist eigentlich eher kein Bock mehr. Steh still, halt, Ruhe jetzt bitte. Ein geschrienes Ruhe, also das ist das eher.
Und in dem Video sieht man auch vor allem dein Gesicht. Also ja, du bist so der Mittelpunkt, dein Brain sozusagen.
Da gibt es ja auch noch ein anderes Gesicht, ist dir das aufgefallen?
Also einmal an einer Stelle dachte ich so, hoch ist das, Barbara sieht ein bisschen anders aus, aber ich dachte schon, dass du es bist.
Nee, ist meine Tochter.
Unglaublich, muss ich nochmal gucken. Wie alt ist die denn mittlerweile?
9.
Wow, okay, ich gucke es mir nochmal an.
Das war nämlich, ja, wir hatten so dieses, die Idee war klar, dass man so einen kurzen Moment der Irritation hat und denkt, ist sie das jetzt? Sie sieht irgendwie so aus wie sie. Was ist sie nicht? Und das finde ich ganz, ganz spannend, dass dir das nicht aufgefallen ist.
Ist aber gewagt, also, seine Kinder so früh schon.
Sie wollte.
Okay. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die will.
Naja, aber ich finde, für so einen Effekt mochte ich das gerne. Ich glaube, wenn sie jetzt so, sie ist ja auch nicht ganz zu sehen, sie ist ein bisschen abstrahiert, sie ist geschminkt, so. Ich glaube, wenn sie jetzt so normal zu sehen wäre, einfach so, wie sie aussieht, hätte ich nicht so cool gefunden. Und ich, zum Beispiel poste ich sie auch nicht bei Facebook und so.
Aber vielleicht ist sie ja auch ein bisschen mit Grund für manche schlaflose Nächte, ne? Wenn man sich so Sorgen macht auch. Dann passt das ja auch wieder.
Eher nicht. Nee, eher nicht.
Okay. Und genau, also das Video, ihr beiden, und dann ist es so ganz stroboskopartig und das hatte auch was von diesen Bildschirmschonern früher. So, weiß nicht, so in den Nullern oder Ende 90er, wann das eben so losging, also was schon auch so sehr spacig rüberkommt und ja, so, wo man denkt, so mit gewissen Drogen ist es bestimmt ganz nett.
Ja, das war das, wir hatten so die Idee von diesem nächtlichen, diese komischen Traumbilder, die halt anfangen zu wandern und so diese Albtraum-Sequenzen. So, das hatten wir so im Kopf. Mhm. Und so ein bisschen 20er.
Mhm.
So ein bisschen ein Stummfilm.
Ja.
Touch.
Grundsätzlich, also gerade wenn es jetzt um so schwerere Themen geht oder ja, wie in den beiden Songs, die wir gerade besprochen haben, so ein bisschen politischer oder kritischer oder wo es um Ängste geht, ist auch, also hat man trotzdem immer den Kontrast bei dir drin, allein schon aufgrund deiner Stimme, die ja an sich sehr, ja, so, wie soll ich das nennen, friedlich und harmonisch klingt und also man fühlt sich sofort sehr geborgen, es ist eine sehr warme Stimme, gar keine Wut hintendran und Aggression und auch keine Angst.
Schön.
Und dann eben auch teilweise diese lieblichen Melodien, die da so reingespickt sind, also da denkt man schon, ach ja, jetzt kommt ein Kinderschlaflied oder ja, also irgendwas ganz Harmloses und dann dröhnt halt die Bedrohung so rein. Also das ist bei dir immer, und ich meine, das kommt ja auch im Plattentitel schon so ein bisschen durch, ne? Ja. Unschuld und Verwüstung. Also das ist dann so dieses Motto, beides bedingt sich das gegenseitig
total,
ein bisschen oder
total,
braucht es sich?
Total. Ich mochte das schon immer total gerne, diese Spannung zwischen diesem Harmlosen, also dem Unschuldigen, und eben diesem Zerstörungsmoment, ne? Zum Beispiel auf meiner allerersten EP sind so kaputte Puppen. Puppen, die irgendwie so ein kaputtes Gesicht haben. Und diesen Reiz, ne, aus diesem, es ist irgendwie vordergründig schön und unschuldig und hinten lauert die Komplettzerstörung, das finde ich total reizvoll. Und sich da so zwischen hin und her zu bewegen, das erzeugt so eine Spannung, die.
Aber es ist immer beides da, oder? Es ist nicht so, dass am Ende eins von beidem siegt oder dominiert.
Ja, ist immer beides da, ja. Also ich würde dann sagen,
Ganz am Schluss gefragt, ob du eher optimistisch oder pessimistisch bist. Aber vielleicht sogar ein bisschen rhetorisch. Wäre ein bisschen rhetorisch gewesen. Genau, dann hieß es, du hättest auch noch ACDC an irgendeiner Stelle. Die habe ich jetzt nicht gefunden, weil ich mich mit ACDC nicht auskenne. Hast du es irgendwo verwurstelt? Nicht in einem offiziellen, in irgendeiner anderen Plattenkritik.
Wo ist das in dem Info?
Also neben REM sei noch eine ACDC. Okay, gut.
Nicht bewusst. Also halt nee, nicht bewusst.
Vielleicht, ja.
Oder Live Fast, Die Young, das vielleicht? Haben ACDC das gesagt? Das könnte sein.
Ja, ganz viel.
Ich meine, das haben so viele
gesagt. Macht man auch unbewusst oder es wird hinterher so rein interpretiert. Und alle einigen sich drauf und dann ist es doch irgendwie wahr. Auch wenn es jetzt nicht deine Intention war.
Und das ist ja auch schön. Also, das liebe ich ja total. Also Sachen mehrdeutig auszudrücken, beziehungsweise immer noch Interpretationsspielraum zwischen den Zeilen zu haben. Bei mir merke ich auch, die Stücke können im Verlauf für mich auch wieder eine komplett andere Bedeutung bekommen, je nachdem, an welchem Punkt ich stehe. Und zum Beispiel Teil 1 oder Teil 2, da kam jemand nach dem Konzert zu mir und sagte, ja, das ist für mich ein Liebeslied. Und ich so, nee, so war es überhaupt nicht gemeint. Und das finde ich, das mag ich total. Also diese, die Offenheit in den Texten auch, dass man genau hinhört und sich so seinen eigenen Sinn darin sucht. Dass es nicht fest definiert
ist. Ich würde jetzt sagen, dass bei dir das klassische romantische Liebeslied sogar relativ selten vorkommt, oder? Oder zumindest jetzt so konkret. Ja.
Nie. Es gibt kein einziges lupenreines Liebeslied und Live Fast, Die Young zum Beispiel ist ein Liebeslied, aber natürlich sehr versteckt und sehr verschwurbelt. Ja, ich muss sagen, da tue ich mich schwer mit, weil das, glaube ich, mir zu weit persönlich ginge. So. Also, dass ich das nach außen performe.
Ja,
das
ist witzig,
auch,
ne? Weil ja sonst 95% das sehr gerne tun. Oder auch teilweise ausschließlich.
Ja, absolut.
Habe ich auch eigentlich nichts dagegen.
Und auch teilweise sehr.
Aber es fällt mir dann eben immer auf, wenn es nicht vorkommt, so rum.
Ja, auch nicht anders. Ja.
Und du hast es gerade eben schon angesprochen, der Song Teil 1 oder 2, der fällt allein schon durch seinen Titel so ein bisschen auf. Wenn man sich fragt, ist das jetzt noch ein Arbeitstitel oder was soll das? Teil 1 oder 2. Und dann dachte ich mir, aha, das ist vielleicht so ein Trenner. Also so fast die Mitte, ja, fast. Und auch das längste Stück. Also da kann man vielleicht auch nochmal in sich gehen.
Ja.
Und dann kommt dir der Next Step sozusagen. Das ist jetzt mal so rein formal, da es ja in der Mitte steht und so heißt.
Ich fand eigentlich, also die, für mich ist ja auch das Album so ein bisschen zwischen den Polen Unschuld und Verwüstung. Ne? Das Album ist so in der Mitte und Teil 1 ist eigentlich ein Lied über die Lebensmitte. Ne? Bin ich jetzt Teil 1 oder bin ich schon Teil 2? Wie viel habe ich denn jetzt noch? Ne? Und das Zurückblicken und zu gucken, okay, ja genau, habe ich das, was ich wollte, getan oder kam es mir nur so vor? Also einfach nochmal in sich gehen, in dieser Mitte, passt ja dann auch ganz
genau,
gut.
Genau, das wäre jetzt so meine inhaltliche Interpretation gewesen.
So ein bisschen durchatmen.
Also das ist ja ziemlich deutlich, so dass es da auch um dich geht und so eine Art Zwischenfazit erstmal, ne? Bevor man dann in den Teil 2 übergeht. Oder man kann ja auch entscheiden, es ist noch nicht so weit für Teil 2, ich bleibe noch im Teil 1 ein bisschen.
Ja, beziehungsweise viel auch Freunde. Also Freunde kommen sowieso sehr, sehr viel vor im Album. Also ich flechte oft Gespräche ein oder was eben Freunde beschäftigt und Sachen, die
Aber
ich erlebt habe
es schreit ja auch ein
mit denen.
bisschen danach, dass man sich dich dann jetzt doch noch mal nach der blöden, auf die blöde Midlife-Crisis anspricht. Beim vorletzten Album wurdest du, glaube ich, darauf angesprochen. Und da macht man sich ja ein bisschen lustig drüber, aber ja.
Sweet Silence, ja, absolut. Ja, das ist. Nee, also ich habe damit sehr gerechnet bei dem Album, kam aber überhaupt nicht. Also es kam, glaube ich, also vielleicht zwei, dreimal, aber nicht in einem kritisierenden Sinne, sondern ich hatte das Gefühl, dass es genau deshalb viele anspricht oder zu vielen Leuten spricht. Weil das Dinge sind, die sie ebenfalls beschäftigen. Und in irgendeinem Interview wurde dann gesagt, okay, Lebensmitte war trotzdem cool. Und ich finde es so ein bisschen, dieser Midlife-Crisis-Stempel wertet das ja auch total ab, ne? Also wir müssen immer, immer Highlife in Tüten und immer Vollgas und dann hat man eine Midlife-Crisis und überlegt sich, wer man ist. Und eigentlich finde ich diesen Moment total wertvoll, zu sagen, okay, das ist jetzt Mitte, so, das habe ich jetzt geschafft. Ich merke, die Zeit wird knapper, ich habe weniger Kräfte, Freunde haben irgendwie harte Krankheiten, die Eltern sterben. Das sind ja alles Sachen, die in diesem Zeitraum passieren. Und das sind einschneidende Erlebnisse so. Und ich finde es so ein bisschen, das ist zu lapidar zu sagen, Midlife-Crisis. Und natürlich nimmt sich der ältere Mann genau aus dem Grund auch eine jüngere Frau, weil es hart ist zu sagen, ja klar, scheiße, ich werde älter, ja scheiße, die Zeit wird knapp, man kommt in Stress. Und ich finde aber eigentlich diese Phase eben super interessant und eben sich bewusst zu werden, ja klar, okay, jetzt sind es halt nur noch 30 Jahre und
Ich glaube, es ist
ich
vor
gehe
allem
mal in
dann
mich und
auch eine
horche mal
schöne und gute
nach.
Zeit, wenn
So.
man auf eine Zeit zurückblickt, mit der man zufrieden ist. Also ich glaube, es wird dann gefährlich, wenn man denkt, Mist, ich habe irgendwie gerade 50 Jahre mehr oder weniger in den Sand gesetzt oder verschwendet und was habe ich jetzt noch eine Chance? So.
Absolut, ja.
Und jetzt, ja, in
Mhm,
deinem Fall könnte ich mir
absolut,
halt vorstellen,
klar.
dass du ja schon eigentlich auch ein sehr
Das.
schönes Leben hattest und gute Möglichkeiten und mit Kunst Geld verdienen ist ja auch was sehr Schönes.
Ja, absolut. Nee, ich bin zufrieden. Es gibt natürlich Dinge, die nicht so toll waren, die anstrengend waren, wo ich denke, okay, das hätte ich selber von mir aus anders machen können und so weiter. Also so, aber grundsätzlich bin ich zufrieden mit dem, was ich gemacht habe, klar, und empfinde das auch als Luxus. Also gerade dieses von meiner Musik leben zu können, also eigentlich keine Kompromisse machen zu müssen. Und in so einem Independent-Bereich tätig zu sein, viele verschiedene Möglichkeiten zu haben, also da bin ich sehr dankbar für.
Und hast du trotzdem noch Angst gleichzeitig? Ja, im
Du
weitesten, ja.
meinst so Existenzängste und Zukunftsängste und sowas? Klar. Ja, das schwankt sehr, sehr stark. Also es schwankt sehr stark, je nachdem, wie es gerade läuft und was für Möglichkeiten ich habe. Aber zum Beispiel diese Plattenproduktion ganz allgemein, da merke ich, das wird mit dem Älterwerden auch härter, so. Weil wenn man anfängt, ist man unbedarft und denkt, okay, ich mache jetzt einfach ein Album. Da hängt nicht so viel dran. Und je länger man das macht, je länger ich das mache, desto mehr hängt für mich da dran, ne? Meine Existenz hängt da dran. Ich meine, ich mache noch Theatermusik, ich mache einen Chor, aber die Platten sind ja der Ausdruck dessen, was meine Musik ist, so, ne? Und das ist schon ein Druck. Und da kann ich nicht verleugnen, dass das vorher schon, bevor die dann rauskommt und die Rezessionen kommen, dass das durchaus auch anstrengend ist, auch für Mann und Familie. Also, ja. Klar, aber ich glaube, das hat jeder. Also ich habe auch viel mit Freunden gesprochen.
Ja, es gibt ja immer so, es gibt ja so die wichtigen Bereiche, ne, die man, die einen prägen im Leben und wo man zufrieden sein möchte. Eben Beziehung, Liebesleben, Job, Kohle. Und dann noch so, keine Ahnung, was gibt es ja noch? Naja, sowas ja, wie genau, Spiritualität genau, oder genau. Selbstverwirklichung, genau, Sozialleben. Aber das sind ja so die, die wichtigen Freunde. Faktoren. Und oft ist es so, häufig ist es so, ich habe eins und das andere nicht. Oder ich habe zwar einen Job, der mich absichert und reich macht, aber trotzdem nicht glücklich. Sowas gibt es ja auch. Ne? Und das sind dann keine Ängste in dem Sinne, nichts Existenzielles. Trotzdem ist es, also kann es auch sehr unglücklich machen, wenn man zurückblickt.
Sehr, sehr unglücklich. Ich finde auch gerade die Frage, in der Musik jetzt mache ich viel Auftragsarbeiten. Ne? Also Auftragsarbeiten sind toll, aber es ist natürlich auch immer eine Gratwanderung. Wie sehr tritt man selbst da in Erscheinung? Wie viel Anerkennung kriegt man? Und wie viel Diskussion gibt es mit den Auftraggebern? Ich meine, ich kann mich da super glücklich schätzen. Ich bin in langen Arbeitsverhältnissen, sowohl mit dem Haus der Kultur in der Welt, hier in Berlin habe ich 12 Jahre und im Theaterbereich arbeite ich mit Rimini-Protokoll zusammen, mit denen habe ich auch schon seit 2010. Ja, das sind jetzt auch 9, wir gehen ja 9. Jahr, ich glaube, wir gehen in die 6. gemeinsame Produktion. Das sind so, da bin ich halt auch total glücklich drüber und eben auch dankbar für, dass ich da Leute getroffen habe, wo ich denke, das funktioniert einfach gut oder da funktioniert der Workflow, da kann ich mich auch verwirklichen und habe total andere Arbeitsanregungen und Ansprüche. Ne? Da werden ganz andere Ansprüche an mich gestellt. Und das finde ich wiederum spannend in der künstlerischen Arbeit. Also nicht nur zu sagen, ich und meine Welt, ich drehe mich hier um meinen eigenen Kram, sondern eben auch rauszugehen und andere Projekte zu machen. Also essentiell wichtig, finde ich, künstlerisch.
Ja, vielleicht noch mal zum Schluss würde ich mal einen Song rauspicken. Angels Whisper. Erstmal, da ist ein Chor drin, ne? Ist das dein Chor in Berlin? Oder? Also vom Haus der Kultur in der Welt.
Genau. Also es war so eine kleine Traumerfüllung. Wir haben jetzt auch vor 2 Tagen, glaube ich, ein Video hochgeladen, wo ich gemeinsam mit dem Chor und Saxophonquintett aufgetreten bin. Ich habe ja die Platte aufgenommen mit einem Saxophonisten, beziehungsweise der hat auch 4 Stücken drauf gespielt. Christian Biegay, mit dem bin ich auch live unterwegs. Und für mich war das so eine Traumerfüllung. Also der Chor ist zum Beispiel gar nicht auf dem Album. Aber so meine Welt und die Chor und meine Chorarbeit zusammenzubringen, war immer schon ein Traum und habe ich mir dann erfüllt mit dem Album.
Gibt es noch andere Kooperationen
genau,
auf dem Album? Genau, das ist mein Chor. Okay. Also ein bisschen das Gegenstück zum Doppelstern, ne?
Ich überlege gerade.
Und der Song Angels Whisper ist,
total,
also könnte
genau,
man das auch ein bisschen dann als so eine Hommage an deinen Vater lesen, weil du zitierst den ja ganz oft.
Genau, Hommage an Vater, ja. Also ich bin mit meinem Vater aufgewachsen, beziehungsweise er war seitdem ich 8 war, war meine Mutter weg. Und der ist natürlich ein Riesenpfeiler in meinem Leben und eben wichtig.
Und er hat dich ja auch motiviert.
Also er lebt nicht mehr, aber ja, schon. Beziehungsweise an seine, total, an seine Lebensphilosophie, ne? Einfach mir auf den Weg mitzugeben, mach, was dich glücklich macht. Also das ist irgendwie das zentrale Ding. Und das war in der Familie das zentrale Thema. Also so ein bisschen diese äußeren Konventionen zu vergessen und zu sagen, gut, genau, es wird hart, aber der Preis ist hoch, aber ich traue es dir zu, mach es, ich unterstütze dich. Und das war für mich, merke ich auch bei vielen Freunden, diese Unterstützung von zu Hause ist essentiell. Wenn du die nicht hast, musst du immer dagegen ankämpfen. Und ich kann natürlich auch ein guter Motor sein.
Das ist ja eigentlich ein Satz, den man gar nicht so selbstverständlich hört, obwohl er so viel Sinn macht. Mach das, was dich glücklich macht. Also von Eltern, also ich habe den noch nie in diesem Wortlaut von meinen Eltern gehört. Ist krass, ja, eigentlich schon.
Ja, krass, oder? Ja, weil es, weil da natürlich auch die Ängste massiv sind und ja, Sicherheit im Vordergrund steht. Ich merke bei meiner Tochter als Herausforderung, beziehungsweise auch im Schulkontext, im Kontext mit anderen Eltern, ne? Der Druck ist ja hoch und die Schullaufbahn ist kompakter. Die machen wahrscheinlich Abitur in 12 Jahren. Ich habe das Gefühl, es wird viel mehr gefordert in der Grundschule schon. Und dann zu sagen, okay, loszulassen und zu sagen, alles hat sein Tempo, ist alles gut. Wir pushen jetzt nicht bis zum Get-No, weil das ist nicht unsere Lebensphilosophie, sondern die kann ihre Zeit haben, die kann nachmittags spielen, die geht nicht zu 1000 Kursen. All diese Dinge so. Und das dann nochmal, also das, was ich selber mitbekommen habe und so genossen habe, das dann nochmal selber weiterzugeben, ist schon auch nochmal eine Herausforderung. Also wie du sagst, das sagt man nicht so oft und das ist irgendwie auch nicht so der Konsens. Der Konsens ist, hau rein, acker dich ab und guck, dass du möglichst viel erreichst und möglichst einen guten Job kriegst. Ich meine, was ja, also das ist ja sowieso nicht vorhersehbar. Also ob man einen Job kriegt, ob du...
Ja, vor allem, ob man damit dann auch im Alter, davon im Alter leben kann, ist halt das Ding. Also das ist was mein Vater jetzt gehäuft, worauf er mich gehäuft jetzt anspricht, ja. Das fällt mir auf, dass es um Rente plötzlich geht, also um meine Rente. Wo ich denke, ich bin ja noch Lichtjahre davon entfernt, ich werde noch, bis ich 80 bin oder 70, irgendwas machen und Geld verdienen und ich kann da jetzt nicht dran denken und er kommt damit. Aber klar hat er recht auch, ne? Hat das dein Vater auch gemacht?
Ja, und du bist ja auch in einem, hat er auch gemacht. Er hat gesagt, hier, schließ was ab, du musst dich absichern. Auf jeden Fall. Aber das ist ja bei dir genauso, dass du auch in einem freiberuflichen Umfeld unterwegs bist, du arbeitest als Freiberufler. Und das ist ja auch tatsächlich eine massive Frage, ne? Also merke ich auch im Freundeskreis, okay, das rückt näher, was passiert dann? Thema Eigentumswohnung, Thema Wohnsituation überhaupt. Ich meine, in deutschlandweit ist es ja, ich weiß nicht, wie es in Freiburg ist, aber Hamburg, München, Berlin, das, ja, echt auch?
Ja. Freiburg ist eine der teuersten Städte Deutschlands.
Ah, echt? War mir nicht bewusst.
Ja, so mit so,
oh Gott.
Ich glaube München, Hamburg, Frankfurt, dann kommt Freiburg.
Oh, krass.
Schon ziemlich früh. Ja. Also es ist ziemlich pervers hier auch. Ja, und Berlin kommt ja jetzt auch, ne?
Unbedingt.
Seit Jahren.
Ja.
Das klar, aber dann fragt man sich, hätte ich vielleicht vor 10 Jahren doch mir irgendeine gammelige Butze in, weiß nicht, Berlin holen sollen, wo es damals niemanden interessiert hat und jetzt wäre sie das Doppelte wert, ne? Aber so denkt man eben nicht.
So denkt man nicht und das Geld hätte man auch einfach nicht.
Auch das,
Punkt,
ja.
Genau. Genau, ich hatte aber auch echt keine Lust dazu. Also ich konnte mir nicht vorstellen, 30 Jahre lang Kredit abzuzahlen. Vor 15 Jahren. Wir hatten das.
Ja, das macht ja auch Angst, finde ich auch.
Total. Du bindest dich total. Wir haben das konkret überlegt vor 15 Jahren und haben gesehen, okay, so lange läuft der, so und so viel müssen wir bezahlen. Und wir, nee, auf keinen Fall. Das machen wir nicht. Wir haben uns dagegen entschieden. Also mein Freund und ich.
Ja, und noch eine Liebeserklärung höre ich raus. Oder also eine Zielperson in den Lyrics, und zwar beim Titelsong. Da ist es deine Tochter, oder? Oder
auch.
Du singst sie. Auch.
Also es ist meine Tochter, aber es ist auch eine Freundin von uns, die sehr schwer krank war.
Okay. Ja, der ist, also Unschuld und Verwüstung ist recht, jetzt relativ unauffällig und auch der kürzeste, das ist mir auch aufgefallen. Aber trotzdem, ist es trotzdem das Herzstück für dich?
Nicht unbedingt. Da würde ich eher sagen, das ist Teil 1 oder Teil 2. Das bot sich aber absolut nicht als Albumtitel an. Also das ist dann so rein pragmatische Überlegung. Live Fast, Die Young war auch mal eine Idee für einen Albumtitel, die ich hatte. Und ich hatte das dann irgendwie mehreren Freunden und irgendwie Label dem Label gesagt, Gudrun gesagt, das mit anderen Musikern diskutiert. Und alle haben eigentlich gesagt, nee, denk mal noch weiter. Dann dachte ich, okay, denke ich mal noch weiter. Und war dann sehr glücklich mit Unschuld und Verwüstung.